Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Bei den meisten Dingen ist die KI dazu da, um, ich nenne sie mal, ganz Schlechtes einigermaßen mittelmäßig zu gestalten. Aber nie für eine Spitze, nie für eine herausragende Leistung oder nie für ein wunderbares Produkt. Dazu ist es noch nicht so weit, wie es vielleicht in 20 oder 30 Jahren sein soll oder sein kann. Klimaerwärmung ist ein Problem, das stimmt. Aber die Nachhaltigkeit darf kein Problem sein. Das ist zunächst eine Aufgabe und die gilt es zu lösen. Und alle Führungskräfte meinen immer, wir müssen irgendwo ganz oben noch 2% Umsatz rausholen. Aber wenn man die Basisarbeit machen würde, das Vertrauen schafft, das Vertrauen für den Wandel, für Veränderungen, dann bin ich mir sicher, ist hier der größte Part an Unternehmenserfolg, der noch geweckt werden kann und geweckt werden muss.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Womit gestalte ich erfolgreich den Wandel? Dazu spreche ich mit dem Autoren und Mentalisten Jakob Lipp. Jakob hat ein Buch rausgebracht im Campus Verlag und es heißt Alles auf Veränderung. Mit Mut und gelungener Kommunikation den Wandel gestalten. Und über dieses Buch möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jakob.
Hallo Danny, servus, grüß dich.
Jakob, gleich meine Einstiegsfrage. Würdest du dich gerne mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ich stehe seit weit über 20 Jahren auf der Bühne, habe begonnen als Mentalist, habe dort Shows gemacht, international in halb Europa. Ich habe Menschen unterhalten, ich habe Menschen begeistert und zwar meine Show war so aufgebaut, hauptsächlich über die Körpersprache, über die nonverbale Kommunikation und ich habe es wirklich genossen, diese Shows zu machen, in der Regel auf Businessveranstaltungen, bis dann irgendwann mal ein Kunde zu mir kam und hat gesagt, Herr Lipp, wir hätten ganz gerne für Ihnen einen Vortrag. Und ich habe damals gesagt, Vortrag, ich mache Shows, aber keine Vorträge. Er sagt, nein, er sagt, könnten Sie bitte mal für uns einen Vortrag halten und aus Ihrem Leben erzählen? Und dann stellte sich heraus, der Vortrag hat sehr gut funktioniert. Aber was für mich das Thema war, dass ich gemerkt habe, dass ich viel erzählen kann, wenn du 20 Jahre lang auf der Bühne stehst, wie tickt der Mensch, wie denkt der Mensch, wie handelt der Mensch und wie entscheidet der Mensch. Und genau das ist das Spannende, wie beeinflussbar sind wir, wie alle, das Publikum, wie beeinflussbar ist der Mensch und wie könnte man sich das Ganze heutzutage natürlich auch im Business zugute führen.
Was hat das mit deinem Buch zu tun? Das heißt, wie ist es zu dem Buch gekommen? Wie ist die Idee entstanden? Wie bist du auf das Thema gekommen, über Wandel zu sprechen?
Es ist so, dass ich ja jede Woche mit mehreren Unternehmen persönlich in Kontakt bin oder natürlich viel telefoniere und wir treffen uns zu Absprachen. Und diese vier Metathemen aus meinem Buch, das ist Digitalisierung, New Work, Nachhaltigkeit und die Transformation, das sind die vier Themen, die gerade jedes Unternehmen, auch jeden Verband beschäftigen, den einen mehr, den anderen weniger, aber das sind wirklich die, die ich wirklich fast täglich höre, dass viele oder alle zu mir sagen, Herr Lipp, wir müssen in diesen Bereichen uns verändern, wir müssen besser werden, wir müssen moderner werden, wir müssen den nächsten Schritt gehen, aber, und ich sage es wirklich so, wie es ist, die meisten wirklich noch zwei angezogene Handbremsen haben und diesen Schritt nicht gehen können, nicht gehen wollen oder nur so langsam gehen, dass es wahrscheinlich für die Zukunft zu langsam ist.
Du sagst ja gleich am Anfang, Veränderung braucht Mut und Zeit. Warum?
braucht Mut und Zeit aus dem Grund, eine große Tageszeitung hat vor kurzem mal geschrieben, ein großes Wirtschaftsblatt, die Veränderung ist gerade oder passiert gerade doppelt so schnell, als wie wir uns verändern. Man muss sich was vorstellen wie eine Schere, die immer weiter aufgeht, weil wir einfach nur hinterherhinken und jeden Tag, wo wir uns nicht verändern, wird diese Schere immer noch größer. Was heißt es? So wie bisher, das wird nicht reichen. Wir müssen neue Wege gehen, neue Schritte. Die werden sein sehr, sehr mutig, oft auch unlogisch und auf alle Fälle experimentierfreudig. Aber, und das möchte ich vorausschicken, sie müssen und sie werden uns große Freude machen.
Ich wollte gerade sagen, du schreibst auch im Weiteren, dass Mut Spaß macht neben der Arbeit. Aber bevor wir darauf eingehen, wieso das Spaß macht, vielleicht können wir nochmal schauen, welche Arten von Mut gibt es? Du sprichst ja da von drei unterschiedlichen Formen.
Genau. Bei Mut gibt es drei Arten. Mut kann man auch vielleicht mit Herausforderung vergleichen. Es gibt die erste Form von Mut, das ist der Mut, der uns angeboren ist. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Dann gibt es die zweite Variante, das ist der Mut, den wir uns durch Vernunft erworben haben, durch das tägliche Tun, durch das tägliche Machen. Und der dritte Mut, das ist die extremste Form, nämlich das fehlende Risikobewusstsein. Das haben wir heute öfters bei Extremsportarten zum Beispiel, bei Extremsportlern, wo man auch oft hört, die können ihr Gehirn ausschalten, weil sie sonst können sie diesen Weg gar nicht gehen, dieses Risiko. Aber da wollen wir uns gar unterhalten. Wir konzentrieren uns auf den zweiten Mut, nämlich der Mut, den wir uns durch Vernunft erworben haben. Und nur, wenn ich immer wieder mutige Schritte tue, daraus lerne, daraus Freude habe, auch wenn es nicht klappt, aber ist mich anspornt, das ist der Mut, den wir benötigen, auch im Unternehmen mutig zu sein.
Ich bin ja komplett bei dir und gleichzeitig sind wir so als, ich sage mal, Solo-Selbstständige ja nicht in den Schuhen von mittelständischen Geschäftsführern, die ja nachts mit dem Gedanken einschlafen, okay, wir haben viel Krise, wir haben viel Sturm um uns rum, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass ich 150 Gehaltschecks am nächsten Tag oder im nächsten Monat immer noch zahlen kann. Das heißt, ein Buch über Mut, ich sag's mal bewusst ein bisschen spitz, schreibt sich immer leicht. Schreibt sich natürlich nicht leicht, aber es schreibt, sagt sich leicht daher, und gleichzeitig die Verantwortung dann zu übernehmen, in Risiken zu gehen. Da werden ja viele erstmal sagen, naja, vorne halt, traue ich mich nicht so richtig. Was glaubst du, sind so kalkulierbare Risiken? Wo muss man Mut haben? Wo darf man Mut haben? Welche Erfahrungen hast du da auch vielleicht in der Praxis gemacht?
Also wenn man zurücksteckt und sagt, ich traue mich nicht, dann ist es ja schon fast der erste Weg zum Scheitern. Wichtig ist, dass diese Schritte, diese mutigen Schritte, keine zu großen Schritte sind. Das heißt, dass sich bei kleinen Schritten auch der Erfolg immer wieder schnell einstellt, dass wir theoretisch auch noch korrigieren könnten und dass wir Erlebnisse haben, Erfolgserlebnisse, die wir auch transportieren können im Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir im Buch war es mir wichtig, zu diesen vier großen Themen gibt es ja schon einige weitere Bücher. Mir war es aber wichtig, dass ich in einem Buch die vier großen Themen zusammenfasse. Punkt 1 und Punkt 2, das ist mir noch wichtiger, nämlich den Menschen in den Vordergrund stelle. Das mache auch ich in meinen Vorträgen, in meinen Coachings oder jetzt hier in meinem Buch ganz speziell. Wir, also sprich die Unternehmen und Unternehmer, sie müssen den Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Weil er ist der, der die Befehle ausführt, der die Enter-Taste drückt oder nicht drückt, der den Telefonhörer in die Hand nimmt oder nicht in die Hand nimmt, der ein Gespräch führt oder nicht führt. Wir müssen den Menschen in den Vordergrund stellen und da können wir nicht das Ganze mit irgendeiner Technik abwiegeln, sondern der Mensch, der Mitarbeiter und der Mitarbeiter, der muss ganz klar im Vordergrund sein. Ich habe noch einen Satz, Danny. Wir müssen, oder es muss der Mitarbeitende, der muss zum Mitwirkenden werden. Ich glaube, das trifft es ganz schön. Der muss mitwirken. Und mitwirken heißt gestalten, kreativ gestalten, umzusetzen. Er muss eine Wirkung im Unternehmen hinterlassen. Und das geht nur, wenn du nicht mitarbeitest, sondern mitwirkst.
Ich bin menschlich komplett bei dir und als Betriebswirt sage ich, der Mensch steht im Mittelpunkt, aber ja auch als Kostenfaktor. Wir sagen ja auch immer Human Resources, dann waren wir jetzt mal eigentlich so weit, dass wir sagen, ja, Happy People Culture. Also wir haben jetzt ganz schöne Namen für die Human Resources Abteilung gefunden, weil wir gesagt haben, hey, das klingt nicht so, sind ja bloß Produktionsfaktoren, so möchten wir nicht nach außen wirken. Und wenn wir jetzt so die großen Shifts sehen, nehmen wir mal zum Beispiel bei SAP, da hat sich das schon länger vollzogen, dann wird das wieder so eine Betrachtung, ja, wir schieben den Menschen in den Vordergrund, aber als teuren Produktionsfaktor. Wie siehst du das?
Ja, er kostet Geld und ist auch ganz berechtigt damit, dass er entlohnt wird. Aber schauen wir uns doch mal an, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Die werden immer getroffen nach Emotionen und nach Gefühlen. Und wenn du in ein Restaurant gehst und da kommt vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, dieser fahrbare Roboter und bringt dir dein Glas Wein. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass hier der Sommelier kommt und mir eine Weinempfehlung gibt. Und dann ist auch egal, ob das Glas 3 Euro mehr kostet oder weniger. Und genauso ist es auch in den Firmen. Ich muss hier kreativ arbeiten. Ich möchte kreativ arbeiten. Ich möchte Ideen reinbringen, Visionen. Und da wird der Mensch nicht zum Ersetzen sein. Es wird sicher einige Teile geben, die wir in Zukunft ersetzen können. Aber der Mensch ist der die Wege einschlägt, der die Wege beschreitet und der auch verantwortlich ist für den Umsatz, weil wir alle handeln nach Emotionen und nach Gefühlen. Und du weißt auch, ein Einkaufserlebnis in einem schönen Einzelhandelsgeschäft ist doch 1000-mal schöner, als irgendwo mit einem Klick irgendwas bestellt.
Ja, ich bin bei dir, ich sehe nur gerade das Ganze, das Sterben der Innenstädte, also ich sehe gerade so ein bisschen das Gegenteil passieren und erwische mich, wie ich Weihnachtsgeschenke bei Amazon kaufe und ganz viel dort. Ich will ja gar nicht gegen den Menschen sprechen, aber wir können ja direkt mal in das Thema reingehen, weil du hast es ja gleich als Metathema, nämlich Digitalisierung, große Chance oder schöner Schein. Wir haben jetzt gerade die neue, ja, ich will es mal sagen, disruptive Welle mit KI. Ich habe mich letzte Woche erst mit einem CIO getroffen und der sagt, naja, er kann sich halt schon 3-4 Entwickler jetzt sparen, wo er früher hätte welche gebraucht, weil die KI da ganz viel generieren kann. Wie ist da deine Positionierung, dein Inhalt, dass du sagst, okay, ist es eine große Chance, ist es schöner Schein, wie weit sind wir da?
Es ist eine Chance, aber jetzt aktuell ist es für mich noch, ich nenne sie mal Kaffeesatzleserei. Vor 3 Jahren haben die wenigsten von uns gewusst, wie man Chat-GPT schreibt. Und jetzt gibt es angeblich schon Hunde von Experten über die KI. Ich denke, wir müssen zuerst mal die Hausaufgaben erledigen, heute und morgen. Und dann können wir sehen, wie wir es übermorgen in aller Ruhe einbinden. Sicher ist die KI, ich nenne es mal, part of the game. Und bei vielen Dingen wie beim Suchen nach Fachkräften oder bei Gesprächsassistenten wird es schon verwendet. Aber wenn ich es mal anschaue, bei den meisten Dingen ist die KI dazu da, um, ich nenne sie mal, ganz Schlechtes einigermaßen mittelmäßig zu gestalten. Aber nie für eine Spitze, nie für eine herausragende Leistung oder nie für ein wunderbares Produkt. Dazu ist es noch nicht so weit, wie es vielleicht in 20 oder 30 Jahren sein soll oder sein kann.
Du hast ja auch immer in deinen Kapiteln so, ich sag mal, schöne Wrap-Ups oder Takeaways, nennst du sie. Wenn wir kommunizieren wollen in der Zukunft und ja, auf dem Weg zur Digitalisierung, welche Tipps würdest du Unternehmensführern, Führungskräften gehen? Wie geht man mit der Digitalisierung und der Kommunikation davon in Zukunft um?
So viel analog wie es geht und so viel digital wie nötig. Es wird sicher ein bunter Mix werden, je nach Unternehmen, mehr analog oder mehr digital. Was wichtig auch hier ist, du musst das Vertrauen aufbauen. Vertrauen ist das A und O. Das ist sowas wie ein Schlüsselfaktor. Und in der Kommunikation, ich nenne es immer auch dieses Management by walking around. Das heißt, die Kommunikation wirklich dort stattfinden zu lassen, wo sie gerade benötigt wird. Also nicht immer im Vorstandsbüro, sondern wirklich dort am Arbeitsplatz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dort, wo wirklich der Gesprächsbedarf ist. Und das Thema ist auch dieses Ansprechbarsein. Weil wenn die Führungskraft durch das Großraumbüro huscht und nur kurz mal ausruft, grüß euch, wie geht's euch denn? Und ist wieder weg. Das hilft niemandem. Entweder du hast ein Ohr, apropos Ohr, warum? Zum Zuhören. Denn Zuhören ist für mich die Geheimwaffe der Kommunikation.
Sehr stark. Du hast auch das Eisbergmodell in deinem Buch mit eingeführt. Das kennt man in der Regel. Also bekannt ist natürlich so ein bisschen das Prinzip der Sachebene, die 20% abdeckt und die Beziehungsebene so 80%. Aber du hast auch das Eisbergmodell nach Sigmund Freud eingeführt als Drei-Instanz-Modell. Kannst du das beschreiben? Weil das kannte ich so in diesem übertragenen Sinne noch nicht.
Beim Eisbergmodell, das Bild kennt ja jeder. Was schaut oben raus vom Wasser und was ist unter Wasser? Das, was oben rausschaut, ist ja meistens nur ein kleiner Teil, 15 oder 20%. Das ist der Teil hier beim Erfolg, nämlich, das sind die Fakten. Und dass es unterm Wasser ist, das sind die Emotionen, nämlich habe ich zum Beispiel Lust, das Lustprinzip, meine Wünsche, meine Bedürfnisse werden die erfüllt, mit welcher Lust gehe ich denn zu meinem Arbeitsplatz und fühle ich mich wohl? Und das andere ist das Prinzip von den Normen und von den Werten. Wenn man jetzt eine Umfrage auch sich anschaut von der jungen Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen, wo wieder die Werte eine ganz, ganz große Rolle spielen, nämlich die Wertschätzung. Und ich merke es selbst bei mir, egal ob ich beruflich oder privat unterwegs bin, also jemanden mit Füßen zu treten, ist immer leichter, als wie jemanden eine Wertschätzung zu geben. Und das, was unter Wasser ist beim Eisbergprinzip, diese persönlichen, diese emotionalen Dinge, die spielen eine so große Rolle. Die werden aber nie ausgesprochen oder selten ausgesprochen. Die findest du auch auf keinem PDF-Blatt, Datei, Ausdruck oder wie auch immer, sondern das musst du und das sollst du spüren, und zwar als Führungskraft, ob es passt, ob deine Mitarbeiter zufrieden sind oder ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert sind.
Mhm. Du hast eine sehr interessante Aufgliederung auf Seite 74 von deinem Buch, und zwar geht es da auch um Paul Watzlawick, der sich ja über 5 Jahrzehnte sehr intensiv mit den Kommunikationswissenschaften beschäftigt hat. Und du zeigst aber im Kontext aktueller Forschung, dass es ja 5 weitere Formen von digitaler Kommunikation gibt. Kannst du das ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt?
Das Thema ist ja, früher hat man immer noch gesagt, es gibt die verbale Kommunikation, die nonverbale. Da haben wir noch eine dritte dazu genommen. Da kam noch praktisch diese digitale Kommunikation. Und jetzt haben wir auch noch natürlich die Kommunikation, natürlich, wie funktioniert sie? Also nicht nur von Mund zum Ohr, sondern natürlich auch in welcher Form. Sei es Daten, sei es Sprache, wird mit Bildern kommuniziert oder auch natürlich zum Teil auch mit Emoji. Vor 20 Jahren hatten wir nie ein Emoji verwendet. Mittlerweile kannst du ja ganze Texte schreiben ohne ein Wort, sondern du reißt einfach nur irgendwie 10 Emojis am Stück. Und genau um das geht es, dass die Sprache wird immer breiter, immer vielfältiger Und als Führungskraft solltest du natürlich wissen, wen spreche ich an, wie spreche ich ihn an, über welchen Kanal, mit welcher Art und welches Ziel habe ich. Und das macht es gerade so spannend, natürlich jetzt auch die nachfolgende Generation, weil die ein ganz anderes Kommunikations- und Sprachverständnis haben als bei mir.
Kannst du das, also vielleicht können wir es mal plastisch machen, weil ich, was ich halt erlebe ist oder in jedem neuen beruflichen oder privaten Kontakt muss ich erstmal klären, wie kommunizieren wir denn miteinander? Das heißt, kommunizieren wir über WhatsApp, über E-Mail, über LinkedIn-Chat, weil ich habe so meine präferierten Kommunikationsmodelle. Also im Erstkontakt gerne einmal einen Videocall oder so, dass man eine persönliche Basis schaffen kann. Und dann aber, wenn man auf eine, ich sag's mal, Quick-and-Dirty-Kommunikation geht, bin ich sehr gern auf WhatsApp, aber ich weiß schon, dass viele das dann eigentlich schon wieder zu für unhöflich, zu kurz halten etc. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn wir über diese ganze digitale Kommunikation reden? Was sind so Best Practices, auch gerade für Führungskräfte?
Also ganz kurz mit eins zurück, nämlich ich habe ja einige Neffen und Nichten, bin ich sehr stolz darauf, machen alle einen super Job, alle super lieb. Und ich weiß noch, vor 10 Jahren, wenn ich zu meiner Nichte gesagt habe, und wir haben gesprochen über die neuen Medien, dann hat sie zu mir gesagt, Onkel Jakob, was sind denn die alten Medien vor 10 Jahren? Das heißt, in ihrer Vorstellung gab es damals schon die alten Medien wie eine Tageszeitung schon fast nicht mehr. Du hast es mich gefragt, Danny, für die Führungskräfte. Es gibt nicht das Rezept, was er verwenden soll oder muss, sondern nämlich, du musst es spüren. Und wenn du es nicht spürst, dann am besten beim anderen nachfragen, wie er es gerne hätte. Bestes Beispiel, ich heute in der Früh, ich habe eine WhatsApp geschrieben an eine Person, da wollte ich was bestellen, weil ich am Wochenende mir gedacht habe, das ist Wochenende, keine Öffnungszeiten, keine Geschäftszeiten, das ist Privatsphäre etc. etc. Und ich habe es erst heute in der Früh geschrieben, 8.28 Uhr, ich hörte nichts mehr, Mittag habe ich angerufen und dann war das Produkt, das ich kaufen wollte, weg. Das ist heute praktisch verkauft worden. Und die Dame sagt zu mir, hätten Sie doch am Wochenende mir eine WhatsApp geschrieben. Und ich sagte, ich weiß ja gar nicht, ob ich kann oder darf. Das ist ja Ihre Privatsphäre. Also, was möchte ich damit sagen? Es gibt nicht das eine Rezept, sondern das kann für einen 30-Jährigen und für einen 50-Jährigen das Gleiche sein oder auch komplett verschiedener Weg, verschiedener Kanal. Wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht spürst, dann bitte nachfragen, was er denn gerne hätte der Gegenüber, was man gerne hätte, wie man es gerne hätte. Wir haben keine andere Chance, als einfach zu fragen im Dialog und es sich dann aufzuschreiben, zu merken oder genauso zu kommunizieren. Mhm. Es gibt Senioren, die sind technisch fit, die wollen es nur noch digital. Und es gibt auch genau in der jüngeren Zielgruppe auch wieder Ausnahmen. Ich glaube, es gibt nicht das eine Rezept, sondern wir müssen darauf achten, wie der andere kommuniziert, über welchen Kanäle und dann die benutzen oder auch mit ihm sprechen, wie er es denn gerne hätte.
Ja, das ist nochmal ein schönes Thema, was du aufmachst, nämlich Generationenblindheit. Ich nehme die mal für mich, denn ich halte mich für technisch relativ fit und gleichzeitig haben jetzt meine Eltern und Schwiegereltern quasi, oder meine Mutter und meine Schwiegereltern, nutzen WhatsApp-Status, um Bilder reinzusetzen, gucken sich das regelmäßig an, etwas, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Und das heißt, sie sind komplett immer informiert, weil andere Leute ihre Bilder reinmachen und machen das selber. Und mir als eigentlich jüngerer und technisch vermutlich sogar affiner ist das komplett vorbeigegangen. Das heißt, auch dieses Generationenthema gilt es da nicht als Ausrede zu nehmen, sondern zu gucken, wo haben sich einfach auch Routinen entwickelt, wo gibt es Kommunikationskanäle, die genutzt werden und wie effektiv funktioniert das. Also ein total spannendes Thema, hast du völlig recht. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit dem Thema Digitalisierung als erstes Metathema, beschäftigst dann auch mit dem Thema New Work. Ich sag mal, auch gerne als Buzzword genutzt. Für mich ist das ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ich finde das sehr hilfreich. Aber was verstehst du unter New Work?
New Work heißt, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Wege aufzuzeigen oder auch möglich zu machen, damit sie dort arbeiten können, wo sie arbeiten möchten, damit es nicht nur möglich ist, sondern auch sehr gut möglich ist, aber auch natürlich aufzuzeigen oder ermöglicht zu machen, dass auch in einem Unternehmen sich die Arbeitswelt ändert und man auch im Unternehmen viele verschiedene, schöne und bereichernde Möglichkeiten hat, den Arbeitsalltag zu gestalten. Und da sind wir schon beim Wort gestalten. Also nur einen Schreibtisch hinzustellen und einen PC und einen Obstkorb, das wird nicht reichen, sondern wirklich Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitsalltag. Ob der jetzt im Homeoffice ist, ob der jetzt in der Firma ist oder irgendwo remote, vollkommen egal, der muss gestaltbar sein. Und zwar gestaltbar nach den Ansprüchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mhm. Welche Auswirkungen hat New Work auf die Kommunikation?
Ist in meinen Augen nicht leichter geworden, weil schnell mal irgendwo in die Kaffeeküche reingestürmt oder irgendwo ein schnelles Meeting anberaumt. Das war natürlich vor New Work leichter möglich. Jetzt ist ein Teil remote oder im Homeoffice. Das heißt hier die digitale Kommunikation. Der andere Teil ist im Unternehmen. Hier natürlich die analoge, die verbale Kommunikation. Was bei allen beiden wichtig ist, das sind für mich zwei Punkte. Das ist einmal Vertrauen und einmal Wertschätzung. Und es ist im Analogen einfacher, weil wir auch noch die Körpersprache haben, das Nonverbale. Was aber im Digitalen schwieriger ist, weil in der Regel wird dann nicht mein ganzer Körper über das Bild transportiert, sondern oft nur mein Porträt, mein Gesicht. Dann habe ich schon mal keine Möglichkeiten mehr mit meiner Körpersprache. Ich gehe meistens immer weg vom PC einen Meter zurück, damit ich auf alle Fälle mit der kompletten Brust oder bis zur Gürtellinie auf dem Bild bin beim Gegenüber. Dann kann ich mit den Händen vor meinem Körper arbeiten. Ich kann Dinge unterstreichen. Und man muss sich ja vorstellen, die Kamera an einem PC, die ist so groß vielleicht wie ein Stecknadelkopf. Oft ist sie auch viel, viel kleiner. Und die filtert ja fast alle Emotionen und Gefühle raus. Also am PC für mich, für Sie eine Eselsbrücke, nämlich seid bitte bei einem digitalen Meeting immer so mit der Körpersprache wie Thomas Gottschalk. Nämlich übertreibt komplett, damit beim anderen gegenüber noch das ankommt, nämlich was ihr sagen möchtet.
Was gibt es noch für Tipps für die digitale Kommunikation? Was sollte man da als Führungskraft beachten? Das sind jetzt sehr praktische Tipps. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, also weil ich kenne tatsächlich viele Teams inzwischen, die sehen sich vielleicht einmal im Monat, wenn es hinkommt, noch in live. Aber ansonsten ist es fast nur noch online. Was gibt es noch so Tipps, Tricks und Hacks?
In der Regel werden diese Meetings, die kenne ich auch, wie du sagst, einmal im Monat, treffen sich noch und ansonsten alles digital. Was beim Digitalen oft ist, es wird ja dann oft nur noch über das Berufliche gesprochen. Und kaum ist man fertig, geht jeder wieder praktisch raus aus dem Meeting. Aber was machst du als Führungskraft während des normalen Betriebs? Du sprichst ja auch mit deinem Team mal in der Kaffeeküche oder mal unter vier Augen. Ich nenne es mal so halb privates. Und dass du auch hier deinem Team anbietest, Zeitfenster gibst, Slots einrichtest und es auch wirklich machst, dass du, ich nenne es mal, dich auch mal locker unterhältst, ohne Fakten, Fakten, Fakten oder irgendwelche Probleme oder Lösungen, sondern einfach nur dieser, ich nenne es mal, Smalltalk am Schirm. Der hört sich jetzt, und das hört sich jetzt extrem easy an, ist alles andere wie easy. Das ist richtig schwierig, wer es kann, in einem Online-Call Smalltalk zu machen. Das ist eine ganz, ganz große Kunst.
Wir haben ja die Herausforderung, oder nehmen behaupten, dass es die Herausforderung gibt des Fachkräftemangels. Und es gibt so ein bisschen das Buhlen um die Spezialkräfte, um die Sonderköpfe, über die klugen Köpfe, diesen War for Talents. Was glaubst du, was macht eine gute Arbeitgeberattraktivität aus? Womit kann man Leute gewinnen?
Also im Unternehmen, glaube ich, muss sich jeder bewusst sein, dass er eine Außenwirkung hat. Und je besser ich als Unternehmerin und Unternehmer es steuern kann oder beeinflussen kann, ist ein besseres Wort, beeinflussen kann, dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Außenwirkung haben, weil somit kann ich in der Öffentlichkeit punkten und somit natürlich auch wieder Fachkräfte zu generieren. Dann ist das Nächste, wie behandle ich die Menschen? Und Menschen, die managt man nicht. Man respektiert sie. Und das ist ja auch so ein Punkt, wie geht denn die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter denn um 17 Uhr raus aus dem Unternehmen? Mit erhobenem Kopf, mit einem Lächeln oder eher gedemütigt? Dann der nächste Punkt, wir sprechen immer alle von Human Resource. Doch wir müssen dieses Human deutlich darüber stellen, weil Menschen, wir sind kein Unternehmenskapital, sondern Menschen sind Menschen. Ganz, ganz wichtig. Oder auch, wie attraktiv bin ich denn als Unternehmer? Das spritzt sich natürlich außen rum. Wie attraktiv ist er? Was bietet man? Und der klassische Obstkorb und der Kickerkasten, der wird in Zukunft nicht mehr reichen. Du musst auch nicht unbedingt viel, viel mehr an Lohn bezahlen. Nur die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter, wenn die strahlend aus der Arbeit gehen, wer schafft es denn noch? Wenn ich in der Früh am Vormittag in die Stadt fahre, um 7:30, 8:30, 9:00, mit der S-Bahn und der U-Bahn und schaue Danny in diese Gesichter, dann denke ich mir, wie möchten denn die in einer halben Stunde die Ärmel hochkrempeln und das Unternehmen auf Vordermann bringen? Funktioniert ja gar nicht.
Du hast ein Thema, wo ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Und vor 3 Jahren hätte ich gesagt, Mensch, das ist das Thema überhaupt. Und es gibt den Green Deal in Europa, es gibt ganz viele, es wurden überall Nachhaltigkeitsmanager gesucht. Ich sag mal, die Grünen waren kurz davor, einen Kanzlerin zu stellen. Wäre vielleicht einiges nicht schief gelaufen, wäre das vielleicht sogar passiert. Und 3 Jahre später, wir nehmen jetzt gerade im Dezember 2024 auf, also ist nicht mehr lang bis zur Wahl. Heutige Umfragen waren sie, glaube ich, Platz 3, noch hinter der SPD und hinter der CDU. Das heißt, was jetzt gerade das Thema ist, obwohl die Klimakrise sich weiter verschärft, obwohl es ganz sichtbar ist, dass es immer schlimmer wird, schlimmer um uns steht, ist das drängendste Ziel oder drängendste Thema gerade nicht mehr in den Köpfen der Menschen die Klimakrise, sondern die wirtschaftliche Lage. Und ich habe das ja auch so ein bisschen negativ hier schon ein bisschen dargestellt im Sinne von dystopisch, dass ja die deutsche Industrie gerade auch so ein bisschen wegbricht. Das heißt, wenn ich mal sage, die CDU als wirtschaftsaffinste Partei vielleicht neben den Liberalen ist gerade ganz weit vorne und die Grünen so auf Platz 3. Inwiefern ist Nachhaltigkeit noch ein Megatrend oder ein wichtiges Ziel in den Unternehmen? Ist es Bekenntnis oder ist es Buzzword?
Die Nachhaltigkeit, Danny, ist leider ein wenig nach hinten gerückt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist so mit den aktuellen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und andere Dinge wie Inflation, wie Umsatzrückgang etc. sind ganz weit nach vorne gerutscht. Nur, ich denke, wir dürfen das Thema Nachhaltigkeit nicht an die Politik knüpfen, was die machen, was sie nicht machen, was sie vorgeben, was sie nicht vorgeben, wo wir gefördert werden und nicht gefördert werden. Wir müssen zuerst einmal unser Mindset für die Nachhaltigkeit justieren. Das heißt, Nachhaltigkeit darf kein Problem sein. Wenn ich mal die Politik ansehe, wie diskutiert wird, denke ich mir, die sehen ja an, das Ganze, die vermitteln ja, dass Nachhaltigkeit ein Problem ist. Die Klimaerwärmung ist ein Problem, das stimmt. Aber die Nachhaltigkeit darf kein Problem sein. Das ist zunächst eine Aufgabe und die gilt es zu lösen. Und ich gehe sogar so weit, dass Nachhaltigkeit, das muss für uns eine Freundin oder ein Freund sein. weil dann haben wir es, glaube ich, begriffen und wir haben es in uns. Dann ist es so, ich muss als Führungskraft auf alle Fälle so kommunizieren, dass alle verstehen, dass alle im Unternehmen in die Entwicklung nachhaltiger Projekte eingebunden sind. Wir brauchen ein grünes Konzept für einen nachhaltigen Weg und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen so gefördert werden, dass sie wirklich sich einbringen mit ihren Ideen, weil nur wenn sich alle einbringen, dann kann man es auch umsetzen und es gibt einen klaren Weg, wo von oben nach unten, von unten nach oben wirklich alle Hierarchien an einem Strang ziehen. Und wichtig ist auch, viele lassen sich einreden, dass ein einzelnes Unternehmen oder ein Einzelner nichts tun kann. Und das ist Quatsch. Denn auch ein einzelner Mensch, jeder von uns, ist relevant für das System und kann eingreifen, kann was tun. Und wir können es auch trainieren, nämlich den nachhaltigen Umgang trainieren. Ob wir jetzt privat einkaufen im Supermarkt oder für die Firma im Einkauf sind, ganz egal. Ich kann darauf achten, welche Artikel lege ich aufs Kassenband oder welche Artikel, Produkte und Dienstleistungen kaufe ich fürs Unternehmen zu, wie wurden sie produziert und wie nachhaltig wurden sie produziert.
Was würdest du sagen, sind junge Unternehmen grüner als etablierte Unternehmen?
Ja, meistens ja. Warum? Weil die starten als Startup und dann ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist da. Das kam nicht dazu nach 10, 20, 30, 40, 50 Jahren Unternehmertum, sondern das war ab der ersten Sekunde schon ein Thema und das Thema. Ich war letzte Woche sogar auf der Uni, habe einen Vortrag angehört von einem Professor zum Thema Klima, Klimaentwicklung, Klimaforschung. Und wenn du hörst, es ist nicht nur 11:55, ich möchte schon fast sagen, es ist fast genau 12 Uhr, haben wir auch keine Zeit mehr zum Verlieren. Und deswegen auch ein Credo von mir, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg zur Nachhaltigkeit.
Inwiefern glaubst du, dass damit einfach auch Greenwashing betrieben wird? Das heißt, es ist ein bisschen Etikettenschwindel. Es gibt gerade einen Bedarf, viele wollen, dass wir nachhaltig sind, aber dann kümmere ich mich nur darum, ein grünes Label zu kriegen und lebt es gar nicht.
Es wird leider genügend Greenwashing betrieben, habe ich auch in meinem Buch einige Beispiele. Wichtig ist, dass wir auf uns selbst besinnen und wenn du es dir ganz genau ansiehst, dann spürst du im Herzen ganz, ganz schnell, ob es Sinn macht, ob es nicht Sinn macht, wie gut, wie nachhaltig ist es wirklich, ist es Schwindel oder nicht Schwindel, das spürst du, du musst nur ganz genau darauf hinschauen und wichtig ist doch, mach doch bitte jeder selbst seine eigene nachhaltige Arbeit, macht es zusammen, macht es im Unternehmen, diskutiert darüber und macht es euch als eine schöne Aufgabe, als Freund, wie ich vorhin gesagt, genau, Nachhaltigkeit muss ein Freund sein. Du spürst es ganz, ganz schnell, was gut ist und was nicht gut ist.
Und ich würde gerne noch auf ein letztes großes Thema eingehen, und zwar Unternehmenskultur und gleichzeitig Fehlerkultur. Wir haben ja gesagt, oder du hast am Anfang gesagt, man soll, darf mutig sein. Und wir sind auch auf die drei Formen von Mut eingegangen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Mut manchmal auch im Unternehmen bestraft wird. Weil du sagst ja auch immer, man soll top-down und bottom-up arbeiten. Wie erlebst du das Thema Vertrauen und Fehlerkultur in Unternehmen?
Du hast gerade das Wort Vertrauen genannt. Ist für mich das stärkste und das wichtigste Wort, der wichtigste Begriff und auch das wichtigste Thema. Ich vergleiche immer Vertrauen im Unternehmen wie mit einem, ich nenne es immer, kleinen, sensiblen Pflänzchen, wie draußen eine Pflanze irgendwo auf einem steinigen, kargen Boden. Was braucht denn so ein kleines Pflänzchen? Das braucht einen guten Untergrund, eine Basis. Das braucht Nährstoffe. Es braucht Wasser. Es braucht Sonnenlicht. Es braucht Wärme und dann auch einen Gärtner, der mal vorbeigeht. ist vielleicht aufbindet auf einen Stock, eine Stütze gibt, vielleicht einen Schatten spendet. Und genau das ist Vertrauen. Vertrauen ist ein ganz empfindliches Pflänzchen. Das braucht ganz, ganz viel Arbeit, Zuneigung. Aber man kann auch Vertrauen von heute auf morgen zerstören. Sei es mit einem Sturm, das Pflänzchen knickt um, oder mit einem Messer oder mit einem Rasenmäher, dann ist es auch abgeschnitten. Und genauso ist es auch im Betrieb. Vertrauen ist der Schlüssel. Vertrauen ist das A und O. Und ich merke es, wenn ich Coaching mache in den Unternehmen, oft habe ich den einen Tag die Führungskräfte und nächsten Tag dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frage ich am Tag 1 die Führungskräfte, hat denn euer Team in euch Vertrauen? Dann höre ich immer ein ganz lautes Echo. Ja, Herr Lipp, logisch, zu 100%, alles gut, alles perfekt, alles bestens. Und am nächsten Tag, wenn ich dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Raum sitze und die anspreche, habt ihr denn oder spürt ihr denn das Vertrauen von euren Führungskräften? Dann sehe ich nur ein Kopfschütteln und sonst nichts. Und alle Führungskräfte meinen immer, wir müssen irgendwo ganz oben noch 2% Umsatz rausholen. Aber wenn man die Basisarbeit machen würde, das Vertrauen schafft, das Vertrauen für einen Wandel, für Veränderungen, dann bin ich mir sicher, ist hier der größte Part an Unternehmenserfolg, der noch geweckt werden kann und geweckt werden muss.
Was glaubst du, wo kommt das Misstrauen her?
Misstrauen kommt daher, wenn Führungskräfte oder auch Kolleginnen und Kollegen einen Fehler machen und ihn nicht zugeben. Weil zu sagen, ihr habt einen Fehler gemacht, ich habe mich überschätzt, das war nicht richtig von mir, dann ist es offen und dann ist es ehrlich und dann entsteht auch kein Misstrauen. Aber den zu verschweigen und dass der später dann publik wird, das schürft Misstrauen.
Welche konkreten Schritte würdest du Unternehmen empfehlen, um eine Kultur des Mutes zur Veränderung zu etablieren?
Meine Empfehlung ist die, dass die Führungskräfte ganz offen ihre Fehler zugeben, dass sie spüren lassen, dass jeder Fehler machen darf, dass sie die mutigen Schritte vorangehen, ihr Team mitnehmen, Aufgaben übertragen, Aufgaben, die vielleicht nicht zu 100% ins Berufsfeld der Mitarbeiter und des Mitarbeiters passen, weil nur dann können kreative, neue und mutige Schritte entstehen.
Sehr schön. Wir haben jetzt noch ein bisschen unterschiedliche Themenbereiche deines Buches touchiert. Gibt es noch so einen Blog, wo du sagst, hier Danny, das ist noch ein Thema, das liegt mir total am Herzen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
Wir haben es einmal kurz angerissen, nämlich das Thema Wertschätzung. Ich merke es jetzt auch, wenn ich unterwegs bin, privat oder beruflich, auch in die Unternehmen, wenn ich Vorträge halte, was ich alles sehe oder mitbekomme. Und ich merke, jemanden mit Füßen zu treten, ist einfacher, als wie jemanden wert zu schätzen. Und das, glaube ich, sollten wir uns verinnerlichen, dass die Wertschätzung, wer möchte denn nicht wertgeschätzt werden? Es wäre so einfach, aber es ist für viele Unternehmen und Unternehmer schwierig, den Mitarbeitern Wertschätzung zu geben. Und da hilft dann auch keine Weihnachtsfeier mehr am Jahresende, wenn du in den anderen 11 Monaten es nicht gespürt hast.
Ja, d'accord. Wenn wir unser Gespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, womit können Unternehmen und Führungskräfte erfolgreich den Wandel gestalten?
Wenn sie den Wandel gestalten, ich möchte mir ganz kurz zurück, ganz zu Beginn. Was habe ich gesagt? Die Wirtschaftszeitung schreibt, die Veränderung ist gerade doppelt so schnell, als wie wir uns verändern. Das heißt, wir müssen den Wandel gestalten mit mutigen Schritten, mit unlogischen Schritten und mit experimentierfreudigen Schritten. Das klappt aber nur, wenn ich es vormache und wenn es alle anderen mitmachen. Und das ist wichtig, dass wir alle, mit wir meine ich alle von uns, ich genauso, es auch privat wie beruflich probieren, umsetzen, üben, tun, damit wir sehen, wie es sich anfühlt. Bestes Beispiel, ich war oder bin in Musik eine Pflaume, leider. Ich hatte in der Schule keine gute Note in Musik. Das merkt man auch daran, wenn Weihnachten ist und wir singen Stille Nacht, dann werde ich angeschaut. Wenn ich nicht mitsinge, glaube ich, wäre besser. Und was habe ich gemacht? Ich singe aber extrem gern. Sei es beim Autofahren, sei es in der Badewanne, beim Duschen, wie auch immer. Jetzt habe ich, wo ich wirklich nicht singen kann, mir eine Gesangslehrerin genommen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich will das Singen gar nicht unbedingt lernen. Aber ich will es tun, ich will es machen, auch wenn es unlogisch ist, weil ich nicht singen kann. Und ich will auch gar nicht, dass sie mich korrigieren. Ich will nur, dass sie mich mit einem tollen Piano begleiten und ich eine Stunde lang losschmettern kann. Und bitte macht ihr draußen auch Dinge, die unlogisch sich anfühlen. Und es macht so eine Freude, solche Dinge zu tun. Oder ich habe mir einen Snowboard-Lehrer für Blinde genommen. Ich habe zu ihm gesagt, ich buche dich nur, wenn ich an dem Tag keinem Blinden oder Sehbehinderten eine Stunde oder einen halben Tag wegnehme. Und bin mit ihm Snowboard gefahren. Ich kann nicht Snowboard fahren. Ich bin noch nie in meinem Leben Snowboard gefahren. Aber ich bin mit ihm, mit einem Snowboard-Lehrer für Sehbehinderte, für Blinde, bin ich Snowboard gefahren. Und genau um das geht es, Dinge zu tun, auch wenn sie unlogisch klingen, aber einfach zu tun, damit ich auch im Betrieb, im Unternehmen in Zukunft Dinge tun werde und könnte und auch anpacke, die auf den ersten Blick vielleicht unlogisch klingen.
Sehr cool, Dankeschön. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Jakob. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Menschlichkeit. Der Mensch, der muss in den Vordergrund. Das heißt, du musst Menschlichkeit zeigen, aber auch die Menschlichkeit gegenüber nicht nur akzeptieren, sondern auch fördern.
Mhm. Jetzt eigentlich keine Folgefrage, aber wie mache ich das?
Genau. Erstens Emotionen und Gefühle zulassen. Emotionen und Gefühle zeigen, aber auch sich die Zeit nehmen und darauf zu reagieren. Sie müssen sich vorstellen, als Beispiel eine alleinerziehende Mutter, das Kind hat irgendwie großes Fieber oder ist krank, geht sie noch zur Schule, geht sie nicht zur Schule, hält das Kind den Tag durch, ist zu Hause, ist bei der Oma, die Oma ist überfordert. Diese Mitarbeiterin ist sicher mit ihrem Kopf bei ihrem Kind, ganz klar. Nur da muss ich halt dann auch wirklich Gefühle zeigen, Emotionen, mein Herz auch sprechen lassen, mir Zeit nehmen für sie, weil ich dann genau weiß, dass wenn sie oder wenn ihr Kind wieder fit ist und sie wieder mit 100% Aufmerksamkeit im Betrieb ist, dann gibt sie mir das auf alle Fälle wieder zurück. Aber sie muss spüren, dass wenn gerade ihre Familie, ihr Kind oder ihr privates Umfeld gerade ganz oben steht, Nummer eins, was ja auch wichtig ist, dann braucht sie die Unterstützung, die Wertschätzung und die Empathie von außen.
Danke. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Es sind auf alle Fälle meine zwei Bücher, die ich geschrieben habe und das neue Buch jetzt mit Alles auf Veränderung. Ich weiß noch, wie ich vor wenigen Wochen das Buch zum ersten Mal haptisch in der Hand gehabt habe. Da hatte ich leichte Gänsehaut, ein Mix aus Freude, klein wenig Stolz, ein bisschen Demut. Also alles ist so, schwingt ein bisschen mit. Ist ein besonderer Moment, wenn du das Buch in der Hand hast, dann mit der Handfläche drüber streichst, da musst du auch gar nichts sagen, nur das Buch anschauen und das sind Momente, die kann man auch nicht beschreiben und da will ich auch gar nicht größer drum herumreden. Die spürt man, die habe ich gespürt, aber die kann man fast nicht beschreiben.
Ja, da fällt mir eine schöne Anekdote ein von Professor Dr. Sebastian Kernbach, der mir hier war, der sehr lang an seinem Buch saß und der sich dann quasi ein Pappmaché-Buch gebastelt hat und sich es auf den Schreibtisch gestellt habe, um die Motivation zu haben, um es dann später recht in Händen zu halten. Von daher fühle ich da sehr mit dir.
Finde ich eine ganz, ganz tolle Variante, wenn er sich vorher das Buch macht als Dummy, als Ansporn zum Schreiben. Kleiner Hinweis, wenn ich eine neue Idee habe, eine neue Vision habe, ich mal es mir ganz oft auf einen ganz, ganz großen Pappkarton, lege dann diesen Karton auch ganz gerne bei mir auf den Boden. Warum? Und zwar immer im Laufweg. Aus dem Grund, der Karton ist so groß, da muss ich einen großen Schritt drüber machen. Das heißt, ich bremse ab, ich schaue nach unten, ich schaue auf dieses Bild und habe das wirklich wieder vor mir für 1, 2, 3 Sekunden und das mehrmals am Tag. Und so visualisiere ich mir meine Ideen und speichere sie mir ab. Und somit praktisch sind die bei mir auch immer präsent, meine Visionen, meine neuen Ziele. Und das gibt für mich den Anstoß für die Umsetzung, für den ersten Schritt.
Ja, super, super Hinweis für die Zuhörerinnen draußen. Ich habe mein Vision Board quasi auch direkt vor meinem Schreibtisch und meinem Whiteboard mobilen. Und immer wenn ich am Rechner nicht mehr fokussiert bin, das passiert öfters mal, und vom Bildschirm wegschaue, sehe ich das und dann weiß ich, okay, was sind eigentlich die strategischen Ziele, wofür machst du das gerade? Das heißt, super Hinweis, auch mit dem Pappkarton, finde ich einen sehr smarten und einfach handelbaren Tipp. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Das ist eine sehr gute Frage, Danny. Was ich gerne hätte, was ich nicht habe. Jetzt könnte man dir sagen, Jakob, lern das Singen oder vielleicht etwas mehr singen. Ja, das wäre es vielleicht sogar. So im Gesang, in der Musik ein Tick besser zu werden, weil jetzt bin ich ja richtig schlecht. Wäre nett. Das wäre gut. Ja, wäre schön.
Teile ich. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Was ich sehr gerne lese und die mich auch nachhaltig beeindruckt haben, waren einmal ein Buch von einem Engländer, der heißt John Lewis Stempel, und zwar Das Jahr im Wald. Das Buch heißt Im Wald. Und er hat praktisch ein Jahr geschrieben, was er im Wald erlebt hat. Und ich denke, wir alle sitzen hier in klimatisierten Räumen, bewegen uns mit klimatisierten Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln voran. Wir sind in klimatisierten Veranstaltungen, also sprich, unser Leben ist immer fast mit der gleichen Temperatur und mit dem gleichen Umgebungsmaterialien ausgestattet. Und er hat wirklich geschrieben, die 12 Monate im Wald, was er sieht, wie es sich verändert. Ein für mich sehr, sehr spannendes Buch, wieder zurück zur Natur, zurück zu Nachhaltigkeit, zum nachhaltigen Leben. Ein zweites Buch, wo ich sehr viel geschmunzelt habe und noch nie in meinem Leben so viel mit einem Leuchtstift angestrichen habe. Das war ein Buch, das heißt Unser Freund der Kiebitz, wie man über einen Vogel ein kleines Büchlein schreiben kann und so oft schmunzeln muss. Und es ist wirklich klasse geschrieben und du merkst wirklich, ein Vogel wird beschrieben aus einer ganz anderen Sicht. Und trotzdem, so viel Tiefgang macht richtig Spaß. Und dann habe ich ein drittes Buch, nämlich, da steht sogar mein Name drauf, es ist mein erstes Buch, das hatte geheißen Kommunikative Kompetenz und das wurde vor circa 2 Jahren in das Türkische übersetzt und wurde in der Türkei auf den Markt gebracht. Ich kann zwar das Buch nicht lesen, ich kann kein Türkisch, also außer meinen Namen kann ich kein einziges Wort lesen, aber wenn ich das in der Hand habe, ist es auch da hüpft mein Herz, weil es so schön ist, mein Buch in der Hand zu halten und das in einer fremden Sprache.
Spannend. Weißt du, warum es gerade in der Türkei übersetzt wurde? Ist ja immer interessant, in welchen Märkten dann Bücher übersetzt werden.
Das ist sehr, sehr spannend. Habe ich auch nachgefragt bei den Verlagen. Und die haben aber selbst auch keine zu 100% passende Antwort. Die sagen oft, man kann es nicht nachvollziehen, warum es in bestimmten Ländern, bestimmten Regionen übersetzt wird, warum nicht. Und wenn sie Vorfeld Tipps abgeben, liegen sie meistens daneben. Das ist wirklich eine spannende Frage, die ich, was ich herausgehört habe, eigentlich gar nicht leicht zu beantworten ist.
Spannend. Ganz andere Frage. Was glaubst du, gibt es Glaubenssätze in deinem Leben, die dich behindert haben, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, von der Gesellschaft? Oder gibt es auch welche, die dich zum Erfolg geführt haben?
Nein. Nein, denn ich hatte keine Glaubenssätze, die ich mir vorgesagt habe, aufgeschrieben habe, wie auch immer. Das habe ich nicht, das hatte ich auch nicht. Wenn ich eine Idee hatte, eine Vision hatte, ich habe versucht zu beginnen, ich habe versucht, den ersten Schritt zu tun, ich habe versucht, meinen Fokus, meinen Weg auf dieses Ziel zu legen, aber Glaubenssatz oder Glaubenssätze hatte ich nicht.
Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Was für mich wichtig war, dass ich auf meinem Weg bleibe, dass ich meine Vision durchziehe, so weit wie es geht. Wenn es natürlich geht, dann bis zum Ende. Und wenn ich die ersten zwei Dinge tue, dann kommt der nächste Punkt, klingt jetzt fast ein bisschen lustig, dann kommt die Presse von automatisch. Und ich habe deswegen jetzt diese drei Sachen gewählt, weil ich merke, wenn ich eine Idee habe, ich beginne, ohne dass ich jemanden darüber informiere. Ich möchte es an einem Beispiel ausdrücken, damit Sie verstehen, was ich meine. Ein Freund von mir hat mich angerufen und hat gesagt, Jakob, ich fliege nach Grönland und gehe mit den Langlaufskien einmal quer durch Grönland. Das nennt man Arctic Race. Ist, glaube ich, jedes Jahr oder das zweite Jahr. So minus 30 Grad schlafen im Zelt. Er hat zu ihm gesagt, du bist ein wilder Hund. Wenn es einer schaffst, dann bist es du. Toi, toi, toi. Ich freue mich. Genieße jeden Tag. Und er sagt zu mir, Jakob, wenn ich nach Hause komme, mache ich ein großes Fest für meine Freunde. Er kam zurück, hat es natürlich geschafft. Er macht sein Fest, ich komme zu ihm. Jetzt saßen wir zu viert am Küchentisch. Das musst du dir vorstellen, wenn er ein Fest macht, dann ist es in der Regel nicht die Garage, die ausgeräumt wird, sondern da wird gleich ein ganzes Zelt aufgestellt. Und jetzt sitzen wir aber nur zu viert am Küchentisch. Und ich sagte zu ihm, warum sind wir heute nur zu viert? Wo sind denn die anderen 20, 30, 40, 50? Und er sagt, ich habe genau die eingeladen, die gesagt haben, du schaffst es, du machst es, genieß es und freu dich. Dann waren wir genau vier am Küchentisch. Alle anderen, sagt er, haben mich gefragt, was machst du, wenn du nicht mehr weiter kannst? Was machst du, wenn du erfrierst? Was machst du, wenn du verletzt bist? Was machst du, wenn der Eisberg kommt oder wie auch immer? Und genau das ist unsere Gesellschaft. Jeder sieht immer nur das Negative und nicht das Positive oder das Mögliche. Und genau das bremst uns. Und daraus habe ich gelernt, dass wenn ich eine Vision habe, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich eine Idee habe, ich beginne sofort und gleich zu Beginn sage ich es niemandem, sondern ich beginne, damit ich meine ersten Schritte gehe und mich niemand mehr davon abhalten kann.
Mhm. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Das würde ich ganz gerne meiner Frau tun. Wir haben zwar sehr, sehr viele gemeinsame Abende und sehr viele gemeinsame Abendessen und da hätte ich ganz gern noch eins mehr. Warum? Weil wir einfach gerne gut kochen, es genießen, viel lachen und einen schönen Abend verbringen.
Sehr schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm raten, liebe und tue, was du gerne tust. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Genau, liebe und tue, was du gerne tust.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Am Ende meines Lebens würde ich ganz gerne sagen oder behaupten können, dass ich ein guter Mensch war. Ein guter Mensch, der der Natur vieles zurückgegeben hat. Weil wir haben uns die Erde nur für kurze Zeit, gemietet ist das falsche Wort, ausgeliehen. Ich möchte, dass zum Beispiel der Grünspecht bei mir im Garten genügend Ameisen findet, damit er ein gutes Leben hat, dass der Regenwurm im Boden sagt, Mensch, der Boden ist nicht versauert oder verschlemmt oder verdichtet, sondern der Regenwurm sollte den Boden sehr humorvoll finden und sehr fruchtbar und sehr feinkrümelig. Das ist, ich hätte ganz gern, dass der Hase in meinem Kümmelfeld viele Kümmelblätter fressen kann und darf, damit er, wenn er Bauchweh hat, sich seine natürliche Hasenapotheke sich aneignen kann. Ich will Dinge, damit wirklich Mensch, Tiere und Pflanzen hier ein gutes Miteinander haben und ein gerechtes Miteinander.
Schön. Du hast eben, glaube ich, schon so einen kleinen Rat deinem jugendlichen Ich gegeben. Der könnte fast darauf zutreffen. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Mantra nicht. Was ich aber sehr, sehr gerne euch mitgeben möchte, bevor ihr die künstliche Intelligenz, die KI verwendet, verwendet doch bitte oder verwenden wir bitte doch alle zuerst einmal die MI, die menschliche Intelligenz.
Sehr schön. Lieber Jakob, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über gelungene Kommunikation und wie man den Wandel erfolgreich gestalten kann. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich sage danke bei dir, Danny. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich dann auf deine weitere Podcast-Folgen bei dir bei Paperwings. Und danke nochmal, es hat richtig Spaß gemacht. Danke dir.
Servus.
Ciao, tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.